Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
11:10, SWR1 Leute, heute Vormittag mit Jonas Müller, Journalistenkollege aus Nürnberg, recherchiert seit vielen Jahren in der Neonazi-Szene, geht an Schulen, war auch schon als Gutachter bei verschiedenen Bundestags- bzw. Landtagsuntersuchungsausschüssen mit dabei. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Wann sind Sie zuletzt bedroht worden?
Die letzte Bedrohung war tatsächlich, ist noch gar nicht so lange her, im vergangenen Jahr. Und zwar im Dezember habe ich eine Todesdrohung per E-Mail bekommen.
Was stand da drin?
Da stand drin, dass ich bzw. Kollegen, dass wir erschossen werden sollen, dass unsere Kinder erschossen werden sollen, dass wir keine ruhigen Nächte haben sollen und dass sie uns finden werden, abschließend dann mit Heil Hitler und Sieg Heil und sowas.
Konnten Sie zurückverfolgen, von wem und woher diese Todesdrohung kam?
Also ich persönlich konnte das nicht zurückverfolgen. Ich habe aber Anzeige erstattet beim Landeskriminalamt in Berlin, weil die nämlich dafür zuständig sind. Und ich habe da aber noch nichts davon gehört. Aber ich mache mir da wenig Hoffnungen, dass da auch jemand gefunden wird, der dann tatsächlich hinter dieser E-Mail steht.
Es ist nicht die erste Drohung, die Sie erleben mussten in den letzten Jahren. Haben Sie noch Angst oder kriegt man da auch eine gewisse Normalität rein?
Es ist schwierig zu sagen, dass es eine Normalität ist, aber man gewöhnt sich ein Stück weit daran und das finde ich aber auch zeitgleich sehr gefährlich, wenn es zur Normalität wird, dass man bedroht wird, dass es Hetzschriften gibt, dass sie körperlich gegen einen vorgehen. Es ist jedes Mal so, wenn sowas passiert, dass man natürlich erstmal auch eingeschüchtert ist und sich immer wieder fragt, ob das noch sinnvoll ist, was man macht und so weiter, mit dieser Bedrohung zu leben. Aber letztendlich kommt man dann immer so weit, dass man sagt, nee, da muss man weitermachen, man darf sich nicht einschüchtern lassen.
Wie kann man sich als Journalist, der in dieser Szene recherchiert, schützen und welche Hilfsmöglichkeiten von anderen gibt es da möglicherweise noch dazu?
Also das Wichtigste ist die Solidarität im Kolleginnen- und Kollegenkreis. Das ist ganz wichtig, dass man da auch Unterstützung erfährt bei der Sache, die man oder der man nachgeht. Das ist sehr wichtig, aber es gibt auch ganz viele Hilfsmittel, zum Beispiel, dass man seine Adresse schützen lässt, dass man seinen gewohnten Tagesablauf ändert und da eben auch darauf achtet, dass man sich so ein bisschen aus dieser Schusslinie herausbewegt.
Bedeutet in Ihrem konkreten Fall, irgendwann mal sind Sie umgezogen und auf dem Klingelschild steht nicht Ihr Name.
Genau, das ist ganz wichtig, weil Neonazis gehen oft so vor, dass sie Klingelschilder absuchen nach Namen, wenn sie zum Beispiel jemanden verfolgt haben oder verfolgen oder eine Ahnung haben, wo jemand wohnen könnte. Und deswegen stehe ich nicht mehr auf meinem Klingelschild, was natürlich auch einige Nachteile mit sich bringt.
Drehen Sie sich öfter um als ein normaler Mensch?
Das weiß ich nicht, wie oft sich ein normaler Mensch umdreht.
Selten.
Aber ich drehe mich häufig um. Ja, wurde mir auch geraten. Ich habe mal ein Training gehabt im Landeskriminalamt für gefährdete Personen und achte schon sehr darauf, wenn ich zum Beispiel nach Hause gehe, dass mir niemand folgt.
Wenn Sie das Landeskriminalamt ansprechen, haben Sie Unterstützung bekommen? Nicht nur Sie, auch andere Kollegen von staatlichen Stellen?
Also wie gesagt, ich war einmal nach einer Bedrohungslage, war ich beim Landeskriminalamt, wurde da unterstützt. Letztendlich ist es aber so, das Prozedere, dass man immer, wenn man eine Bedrohung erfahren hat, dass man sich dann bei den Behörden meldet und dann wird es aber relativ sachlich und bürokratisch abgearbeitet. Also so eine direkte Anlaufstelle oder eine Unterstützung hat man da jetzt nicht.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute.
Mit dem Radiojournalisten Jonas Müller, der hauptsächlich für den BR arbeitet, für die ARD, und der seit plus minus 15 Jahren in dieser rechtsradikalen und rechtsextremen Szene recherchiert. 2006 hat dann die Anti-Antifa im Netz ihren Namen veröffentlicht und ihre Anschrift. Was ist dann passiert?
Ja, es war dann in den folgenden Monaten so, dass Neonazis in das Haus meiner Eltern eingedrungen sind und an die Wohnungstür rechtsradikale Parolen dort hinterlassen haben und sich danach dann im Internet für diese Tat gefeiert haben, weil sie sich zugetraut haben, bei mir einzudringen quasi, um mich da einzuschüchtern, direkt an der Haustür.
Wie war das für Ihre Eltern?
Ja, meine Eltern waren natürlich auch erstmal geschockt, wie ich auch und wie auch unser Umfeld. Wir haben dann auch natürlich sofort die Polizei verständigt und es war erstmal schon eine Einschüchterung, dass sie nachts vor unserer Eingangstür standen, quasi wir nichts mitbekommen haben. Das ist natürlich schon eine harte Nummer gewesen.
Dann hat es einen Brandanschlag gegeben auf Ihr Auto?
Genau, das
war Anfang der 10er Jahre?
Das war 2011, wurde mein Auto angezündet mit Hilfe von Brandbeschleunigern. Und das war auch ein einschneidendes Erlebnis, weil ich bin 1,5 Stunden vorher erst zu Hause angekommen. Und 1,5 Stunden später hat dann mein Auto gebrannt. Das war natürlich eine absolute Katastrophe.
Was hat die Polizei gesagt?
Ja, die Polizei hat erstmal ermittelt. Es war relativ klar, dass es aus der rechtsextremen Szene gekommen ist, haben dann auch lange ermittelt, konnten aber keinen Täter oder keine Täterin feststellen, weil die Neonazis vor allem im nordbayerischen Raum sehr akribisch gearbeitet haben. Es gibt eine konspirative Gruppe, die diese Anschläge begangen hat. Ich war ja bei weitem nicht das einzige Opfer dieser Leute oder dieser Gruppe. Und die haben, wenn man so will, sehr professionell gearbeitet, also Handschuhe getragen wahrscheinlich, wussten, wo Überwachungskameras sind und so weiter.
Dann mussten sie irgendwann ihre eigene Todesanzeige im Netz lesen?
Genau, ich habe die per E-Mail zugeschickt bekommen, nachts um 2 Uhr, da war ich noch wach, habe von einer E-Mail-Adresse Nationalsozialisten Franken eine E-Mail bekommen an meine dienstliche E-Mail-Adresse. Ich sollte auf einen Link klicken und dann bin ich zu meiner eigenen fingierten Todesanzeige gekommen, die ich dann aufrufen konnte im Internet.
Konnte jemals ermittelt werden, wer genau der Urheber dieser schändlichen Nachricht war?
Auch das konnte leider nicht ermittelt werden. Die Polizei hat sich da viel Mühe gemacht, herauszufinden, woher das kam. Was sie herausgefunden haben, dass es über einen rechtsextremen Server gekommen ist, der aber von vielen benutzt wird und dass es da halt Verschlüsselungstaktiken gab der Rechten, dass sie da nicht herausgefunden werden können.
Was Sie gerade geschildert haben und was bedrückend genug ist, haben Sie im Austausch mit Kollegen, die auch in dieser Szene recherchieren, erfahren, dass die ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben?
Genau, also Kollegen und Kolleginnen, insbesondere auch der ARD, haben natürlich ähnliche Erfahrungen gemacht, insbesondere wenn sie im Bereich Rechtsextremismus recherchieren. Und da auch dort war das dasselbe Schema, zum Beispiel, dass die Privatadresse rausgefunden wurde, dass es Todesanzeigen gab, dass die Autos angegriffen wurden und so weiter und so fort. Also das ist deutschlandweit ein Phänomen, das es gibt.
Ist jemals jemand in diesem Zusammenhang angeklagt oder verurteilt worden?
Also in Nordbayern war das nicht der Fall, aber deutschlandweit gab es durchaus auch Anzeigen, die auch zu einem Erfolg geführt haben, dass dann zum Beispiel Leute auch verurteilt wurden, wie zum Beispiel diese Todesnachrichten, diese Bedrohungen per E-Mail. Ja. Da wurde in Berlin erst kürzlich jemand verurteilt. Was aber interessant ist, es war nicht der einzige.
Haben Sie das Gefühl, dass die Sensibilität auch staatlicher Stellen zugenommen hat in den letzten Jahren?
In den letzten Jahren hat es auf jeden Fall zugenommen. Davor war es aber so, dass es oftmals auch verharmlost wurde, die Gefahr von rechts, insbesondere zum Beispiel das Thema Reichsbürger wurde ja jahrelang verharmlost und kleingeredet und das hat sich aber geändert.
Die Nazi-Szene in Deutschland, in Süddeutschland und speziell auch in Baden-Württemberg, darüber reden wir mit unserem heutigen Gast, dem Radiojournalisten Jonas Miller, der sich seit 15 Jahren mit dieser Szene beschäftigt. Wie würden Sie diese Szene aktuell 2020 einschätzen und beurteilen?
Ja, wahnsinnig gefährlich. Letztendlich sehen wir das an Attentaten wie zum Beispiel dem Mord an Walter Lübcke oder wir sehen einen antisemitisch-rassistisch motivierten Anschlag in Halle. Wir sehen die NSU-Morde. Es ist einfach eine wahnsinnig gefährliche, militante Szene, die es in Deutschland gibt und die sich natürlich immer in der letzten Zeit vor allem auch viel breiter fächert, als es noch vor ein paar Jahren war.
Ich wollte gerade fragen, ist das eine klar definierte, hierarchisch strukturierte Szene? Oder ist das so fast nach islamistischem Vorbild in bestimmte kleine Einzelgruppen unterteilt?
Also die rechtsextreme Szene in Deutschland ist sehr heterogen, es ist keine homogene Szene. Es gibt natürlich Parteien und Kameradschaften, die sehr hierarchisch aufgestellt sind, wo es dann auch einen Parteivorsitzenden oder einen Kameradschaftsführer gibt. Aber es gibt auch ganz viele Gruppen, wo diese Zuschreibung nicht mehr zutrifft quasi, die sehr autonom agieren, wo es diese ganzen hierarchischen Strukturen nicht mehr gibt. Also es ist eine sehr heterogene Szene mittlerweile, die nicht mehr nur aus Parteien und Kameradschaften besteht.
Was sind das für Typen? Was haben die für Biografien?
Das gibt alles Mögliche. Also es gibt Leute, die studiert haben, die Akademiker sind, die sich in der rechtsextremen Szene aktiv bewegen. Aber es gibt auch Leute, die aus einer ganz anderen Biografie kommen, wo es dann auch ein zerrüttetes Elternhaus oder alles Mögliche dort gab. Also das ist auch sehr unterschiedlich. Man kann da nicht von dem Neonazi sprechen, der immer wieder die gleiche Biografie oder Ähnliches hat.
Haben die Waffen und sind sie bereit zu töten?
Ja, das sind sie. Das hat man schon immer gesehen, seit es Rechtsextreme gibt. Und ich meine, die rechtsextreme Ideologie baut ja auch auf Unterdrückung und auch Gewalt auf. Und wir sehen das an den NSU-Morden, wir sehen das an Halle, wir sehen das an dem Mord an CDU-Politiker Walter Lübcke. Diese Szene ist bewaffnet und sie sind auch bereit zu töten.
Tauscht die sich aus? Und wenn sie sich tauscht sie sich zur Sicherheit im Darknet aus?
Also wir beobachten, dass sich die rechtsextreme Szene bundesweit, europaweit, aber auch international austauscht. Natürlich auch im Darknet, das sehen wir an diesen Massenshootings, sogenannten, zum Beispiel in Christchurch oder auch in Halle, was ja auch sowas werden sollte. Da wurde international sich im Darknet ausgetauscht, aber auch auf lokaler Ebene wird sich ausgetauscht innerhalb der rechten Szene, zum Beispiel in Telegram-Chatgruppen, wo sich dann Nationalisten vor Ort quasi untereinander verbinden, vernetzen, austauschen und so weiter.
Hat diese Szene Idole und Vorbilder?
Ja, diese Szene hat sehr viele Vorbilder. Das fängt natürlich bei Adolf Hitler an im nationalsozialistischen oder in der nationalsozialistischen Szene. Das geht aber auch zu Konservativen, die sie anhimmeln. Also das ist ganz breit gefächert, sage ich mal.
Haben die Verfassungsschutzämter ihre Leute in dieser Szene platziert?
Ja, natürlich. Also ich meine, die V-Leute, die gibt's nach wie vor auch innerhalb der rechtsextremen Szene. Was man halt immer wieder beachten muss, ist dieses V-Mann-Modell oder dieses V-Leute-Modell, muss man natürlich immer kritisch hinterfragen, weil wir haben ja gesehen, dass das oftmals einfach nichts gebracht hat. Siehe NSU-Morde zum Beispiel.
Ja, welche Rolle spielt diese V-Leute oder Mitglieder dieser Gruppierung innerhalb der Szene? Die dürfen ja eigentlich keine Straftaten begehen, wenn sie im staatlichen Auftrag unterwegs sind.
Das ist richtig, beziehungsweise wenn sie im staatlichen Auftrag Informationen an den Staat verkaufen. Aber wenn man sich die Biografien von V-Männern anschaut in der rechtsextremen Szene, dann stellen wir fest, dass das natürlich oftmals nicht so der Fall gewesen ist. Und wir hatten zum Beispiel in den 1990er Jahren einen V-Mann in Bayern, der war Führungskader innerhalb der Szene.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Wir haben die Mail einer SWR 1 Hörerin bekommen, wenn es denn eine Hörerin diesen Namen überhaupt gibt, die konstatiert, sie sind ein Linksextremist, der Deutschland verrecke, propagiert. Und dass sie bei uns auftauchen, ist kein Wunder, weil wir ein kommunistischer Propagandasender sind.
Ja, solche Unterstellungen gibt es sehr oft von Rechten und von Rechtsextremen. Ich bin da bei Weitem nicht der Einzige, den das trifft. Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen innerhalb bei uns, beim BR oder innerhalb der ARD, die damit auch so denunziert werden. Aber auch Nazi-Gegnerinnen, wie zum Beispiel eine Lehrerin, die ich kenne, die wird auch immer wieder als Linksextremistin bezeichnet. Und das ist natürlich ein Ziel, weil man so soll man uns diffamieren.
Ja. Haben Sie solche Leute, die solche Nachrichten propagieren, mal persönlich erlebt?
Persönlich nicht, beziehungsweise ich treffe solche Leute natürlich auf Demonstrationen, die mich dann beschimpfen, die mir dann unterstellen, ich würde im Auftrag der CSU arbeiten, wäre im Auftrag der CSU unterwegs, um eine Partei niederzumachen, wäre eh von den Systemmedien und wäre geschickt worden quasi, um die Stimmung im Land zu verändern. Mhm. Sowas erlebe ich schon häufiger.
Also Sie sind als Linksextremist im Auftrag der CSU unterwegs, das ist ja auch spannend.
Es kommt immer darauf an, mit wem man es gerade zu tun hat. Also okay. Die Breite der Beleidigungen geht von Linksextremist über Systemmedien, über ich wäre im Auftrag der CSU unterwegs. Also es kommt immer darauf an, wer einen gerade angeht, sage ich mal.
Sie saßen mal 3 Stunden im Wohnzimmer auf dem Sofa eines Reichsbürgers. Wie war das?
Ja, sehr interessant. Es hat erstmal gedauert, bis ich da reingekommen bin und mir erstmal ein Vertrauen erarbeiten konnte. Und dann insgesamt natürlich höchst skurril, sage ich das mal, möchte ich dieses Treffen beschreiben. Es war ein Treffen, was ich so noch nicht hatte.
Was war das für ein Typ?
Also ein älterer Typ, ein Rentner, der da mit seiner Frau zusammen gewohnt hat und mit der Tochter in einem Haus, der ja wahnsinnig vernarrt war und meinte, er kann die Welt erklären und alle anderen können die Welt nicht erklären. Und er ist quasi der Schlaue und alle anderen nicht.
Also den Staat Bundesrepublik Deutschland gibt's völkerrechtlich gar nicht und weiß ich, Führerscheine, Pässe und so braucht man nicht, kann man selber basteln. War der auch so drauf?
Genau, der war auch so drauf. Der hat mir auch seinen eigenen Reichsausweis gezeigt, seinen Reichsreisepass und hat sich, wie gesagt, der BRD nicht zugehörig gefühlt.
Ja, soweit ist es ja noch ein Stück weit skurril, aber es gibt auch Reichsbürger, die ein Waffenarsenal zu Hause haben und die auch schon getötet haben.
Genau, zum Beispiel in Bayern wurde ein SEK-Polizist mal von einem Reichsbürger erschossen, 2016 war das. Und das sieht man auch natürlich in dieser Szene, gibt es auch wahnsinnig viele gefährliche Leute, die zu allem bereit sind. Und dieser Reichsbürger hat ja diesen Polizisten erschossen, weil dieser quasi mit seiner Einheit auf sein eigenes Territorium vorgerückt sei.
Sind das alles Einzelgänger oder sind die zwischenzeitlich auch vernetzt?
Es gibt Einzeltäter oder Einzelgänger innerhalb der Reichsbürgerszene, aber es gibt auch Vernetzungen. Also es gibt einzelne Gebiete quasi, zum Beispiel den Bundesstaat Bayern nennen sie sich da. Mhm. Die setzen sich auch zusammen, da gibt es Treffen und so weiter. Also es gibt solche und solche.
Haben die Behörden diese Gruppierung lange unterschätzt?
Ja. Ganz lange. Und zwar wurden die Reichsbürger immer als Spinner abgetan, die Querulanten seien und so weiter. Und dann wurde ein Polizist mal erschossen von einem Reichsbürger und dann plötzlich wurden Reichsbürger als Gefahr auch wahrgenommen und plötzlich hat man ganz viele Reichsbürger auch überall gefunden.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute,
wir wollten über einen gewissen Karl-Heinz Hoffmann sprechen, der war mal Chef der nach ihm benannten Wehrsportgruppe Hoffmann, die Ende der 70er Jahre im Nürnberger Raum ihr Unwesen getrieben hat. Was ist aus diesem Hoffmann geworden?
Ja, Karl-Heinz Hoffmann, diese Wehrsportgruppe wurde dann 1980 verboten und Karl-Heinz Hoffmann gibt es heute immer noch. Er tritt auch immer noch auf, zum Beispiel als Redner, hat erst vor ein paar Jahren auch eine Veranstaltung gemacht mit Neonazis, wo er von seiner Geschichte erzählt hat und ist heute noch aktiv, aber spielt jetzt im bundesweiten, in der Szene spielt er jetzt keine große Rolle mehr.
Gleichwohl ist er nach wie vor sehr klagefreudig, haben Kollegen von Ihnen oder von uns auch schon mitbekommen.
Genau, ich habe Prozesse besucht, da hat Karl-Heinz Hoffmann gegen zwei ARD-Journalisten geklagt, hat aber beide Prozesse dann verloren.
Also Er
wollte, dass unterlassen wird, zum Beispiel, dass die Wehrsportgruppe Hoffmann weiterhin mit dem Oktoberfest-Attentat in einer Art und Weise in Verbindung gebracht wird, die ihm nicht gepasst hat. Das war der eine Prozess. Und in dem anderen Prozess ging es um eine Bildunterschrift, die ihm auch nicht gepasst hat.
Also, das Oktoberfest-Anschlag im September 1980, ich glaube, 13 Tote, mehr als 200, zum Teil Schwerstverletzte, ein grauenvoller Anschlag. Begangen, klar, von einem ehemaligen Mitglied dieser Wehrsportgruppe?
Ja, genau, von Gundolf Kühler, Wehrsportgruppe Hoffmann Mitglied, der diesen Anschlag begangen. Aber es ist bis heute ja nicht komplett in Gänze geklärt, ob er da als Einzeltäter fungiert hat oder ob es in dieses rechtsextreme Netzwerk eingebunden war, dieser Anschlag vielleicht sogar in die Wehrsportgruppe Hoffmann. Das ist bis heute nicht vollständig aufgeklärt worden.
Also wobei, glaube ich, nochmal ermittelt wurde, nachdem der BR-Kollege Ulrich Chaussy diese Ermittlungen angestoßen hat oder diese Fragen nochmal viele Jahre danach neu gestellt hat. Da ist nichts rausgekommen.
Bislang ist da noch nichts Neues rausgekommen, aber es gab neue Ermittlungen. Auch viele Jahre später hat dann der Bundesanwalt die Ermittlungen da aufgenommen, weil einfach neue Indizien ans Tageslicht gekommen sind. Aber ich meine, das ist jetzt auch schon sehr lange her. Asservate wurden vernichtet, DNA-Spuren können nicht mehr genommen werden. Es ist natürlich fraglich, ob sich da nochmal was bewegt.
Dann gab es noch in Erlangen, glaube ich, diesen Doppelmord an dem jüdischen Verleger Levin und seiner Frau. Hoffmann hat das immer weit von sich gewiesen, obwohl jemand, der dieser Gruppe nahestand, um es mal vorsichtig zu formulieren, diesen Anschlag wohl oder diesen Doppelmord wohl begangen hat.
Genau, auch hier war es eine Person, die im Umfeld bzw. an Karl-Heinz Hoffmann, der Wehrsportgruppe Hoffmann dran war, die diesen Doppelmord begangen hat an Schlomo Levin und Frieda Pöschke. Und auch bis heute ist da auch nicht komplett aufgeklärt worden. War er alleine oder war da ein Netzwerk dahinter gestanden?
Der ist nie vor Gericht gestellt worden, weil
der sich selbst umgebracht hat. Also der Attentäter, der Mörder, hat sich dann selbst gerichtet.
Ja. Ist dieser Karl-Heinz Hoffmann, der mit Anfang 80, das kann man sich bei YouTube angucken, einen durchaus rüstigen Eindruck noch macht, ist der so eine Ikone in dieser Szene, in dieser Bewegung?
Also mittlerweile nicht mehr. Das war in den 80er Jahren oder in den 90er Jahren schon noch der Fall. Mittlerweile gibt es keine großen Unterstützer mehr für Karl-Heinz Hoffmann beziehungsweise für seine eher verbotene Wehrsportgruppe Hoffmann. Das hat er sehr merkbar nachgelassen.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Jonas Miller, Radiojournalist, der für den BR arbeitet aus Nürnberg, aber gelegentlich auch in München und Teil ist eines investigativen Rechercheverbundes, der sich wie zusammensetzt und wie arbeitet?
Also wir haben uns 2017 zusammengesetzt als BR mit den Kolleginnen der Nürnberger Nachrichten, die in Nürnberg quasi die Zeitung produzieren. Einfach aus dem Grund, es sind 3 Morde des NSU in Nürnberg passiert und es sind sehr viele Fragen offen geblieben, auch nach wie vor. Und dann haben wir gesagt, wir müssen da die lokalen Kompetenzen zusammenlegen und müssen da ein investigatives Rechercheteam gründen. Hörfunk, Fernsehen bei uns und Zeitung auf der anderen Seite.
Welche Fragen sind offen geblieben und welche Antworten haben Sie möglicherweise gefunden?
Also natürlich die Hauptfrage, wieso wurden diese Menschen ermordet? Und für uns natürlich sehr wichtig, warum ausgerechnet Nürnberg? Warum hat ein NSU-Kerntrio aus Thüringen in Nürnberg 3 Menschen umgebracht? Und da sind wir natürlich der Frage nachgegangen, welche Vernetzungen gab es der thüringischen, der sächsischen, auch der nordbayerischen Neonazi-Szene in den 1990er Jahren? Und da sind wir auf ein großes Netzwerk gestoßen, wo wir auch sagen können, okay, wir gehen davon aus, dass es da lokale Helfer in Nürnberg bzw. auch in München gegeben hat.
Das ist bei dem Prozess nicht zur Sprache gekommen?
Bei dem Prozess ging es ja vormalig erstmal um die Strafverfolgung und auch die Verurteilung der Angeklagten bzw. der Leute, die auf der Anklagebank saßen. Aber diese Netzwerkanalyse, die war im Prozess, hat die keine große Rolle gespielt.
Man hat sich ja immer gefragt, wie es sein kann, dass dieses NSU-Mörder-Trio über so viele Jahre im Untergrund leben konnte, ohne dass die auffliegen und es möglicherweise viel mehr Unterstützer gegeben hat, als öffentlich bekannt geworden ist. Deckt sich das mit Ihren Recherchen?
Ja, auf jeden Fall, denn wir haben ja auch in Nürnberg ein großes Netzwerk von Neonazis gehabt in den 1990er Jahren, die ganz nah an diesem NSU-Kerntrio dran waren, die auch Kontakte hatten, direkte Kontakte. Und wir haben zum Beispiel auch herausgefunden, dass dieses Kerntrio in den 1990er Jahren sehr oft in Nürnberg war, dort gefeiert hat, dort übernachtet hat, dort Kameradschaftsabende besucht hat. Und da gehen wir dieser Frage nach wie vor nach, welche Leute waren da direkt vor Ort, welche Leute haben diesem NSU quasi Unterschlupf gegeben oder haben sie zum Beispiel beraten, bei wem kann man umbringen und so weiter.
Welche Rolle haben in diesem Zusammenhang eigentlich vor allem die ostdeutschen Verfassungsschutzämter gespielt?
Naja, die ostdeutschen Verfassungsschutzämter haben wie auch alle anderen Verfassungsschutzämter in Deutschland die rechte Szene beobachtet, aber sie haben die rechte extreme Szene auch aufgebaut und unterstützt, zum Beispiel durch V-Leute. Dieser Thüringer Heimatschutz, aus dem ja das NSU-Kerntrio heraus entstanden ist, der wurde ja quasi mit aufgebaut durch einen V-Mann, der beim Thüringer Verfassungsschutz angestellt war quasi. Und da haben sie ganz viel Geld reingesteckt in diese Struktur und durch den Verfassungsschutz konnte erst diese Nazi-Struktur richtig groß werden.
Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden, sitzt im Gefängnis. Wohleben, der Mitangeklagte, der auch viele Jahre in U-Haft war, ist wieder ein freier Mann. Ist der nochmal öffentlich aufgetaucht?
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das haben die Kolleginnen und Kollegen vor Ort natürlich besser im Auge als ich. Ich weiß aber, dass die rechtsextreme Szene natürlich wahnsinnig viel Unterstützungsleistung bringt für Wohlleben und sich auch während des Prozesses immer wieder mit ihm solidarisiert haben. Oder hat vor allem auch die bayerische Neonazi-Szene. Und man darf ja nicht vergessen, als dieses Urteil gegen Zschäpe gefällt wurde, haben die Neonazis ja applaudiert, sind aufgestanden und haben applaudiert, auch als Wohlleben als freier Mann das Gericht verlassen konnte. Der ist natürlich nach wie vor in der rechtsextremen Szene aktiv. Ja.
Jonas Müller, unser Gast heute Vormittag in SWR1 Leute, also der Mann, der als Journalist in dieser Nazi-, in dieser rechtsradikalen, in dieser rechtsextremen Szene seit vielen Jahren unterwegs ist als Rechercheur. Haben Sie bei diesen verschiedenen Gelegenheiten auch schon mal den ein oder anderen Verschwörungstheoretiker gefunden?
Ja, natürlich. Ich habe da oft mit Verschwörungstheoretikern zu tun, wie zum Beispiel auch einfach Reichsbürgern, die ja die Existenz der Bundesrepublik Deutschland leugnen und das abstreiten. Solche Leute gibt es natürlich immer wieder, aber es gibt auch Leute, die den Holocaust leugnen und sagen, das hat alles so gar nicht stattgefunden, sondern es ist von den Alliierten alles danach aufgebaut worden und so weiter.
Wobei die sich natürlich schon ein bisschen überlegen müssen, was sie öffentlich sagen, weil die Holocaust-Leugnung ist ein Straftatbestand. Und es gibt einen Altnazi namens Horst Mahler, der deshalb mit über 80 immer noch im Knast sitzt.
Genau, die Neonazis oder Rechtsextreme, die den Holocaust leugnen, die wissen ganz genau, was sie sagen können und was sie nicht sagen können. Das wird dann immer so im Interview auch so oder findet so statt, dass sie sagen, ja, das kann ich jetzt nicht sagen, weil da endet meine Meinungsfreiheit in Deutschland. Das höre ich dann relativ oft, sage ich mal. Also so blöd sind sie nicht, dass sie dann ins Mikrofon zum Beispiel sagen, ja, den Holocaust hat es nicht gegeben. Das passen sie schon sehr genau auf.
Also wir haben im Zusammenhang mit Verschwörung und Verschwörungstheorien jetzt auch eine Mail bekommen, eines Hörers, wenn es den denn tatsächlich unter diesem Namen geben sollte, der sagt also NSU, völliger Quatsch, es gab diese Morde überhaupt nicht. Der türkische Geheimdienst war derjenige, welcher, es gab ein pädophiles Netzwerk und der BND, also der deutsche Nachrichtendienst, spielt eine ganz dubiose Rolle.
Ja, solche Verschwörungstheorien, die spinnen sich um das Terrornetzwerk NSU ganz häufig. Da gibt es ganz wilde Verschwörungstheorien und uns erreichen die auch sehr häufig. Also wir kriegen auch sehr oft Nachrichten und Posts, wo solche Verschwörungstheorien dann nochmal geäußert wird und wir sollen dem doch nachgehen. Aber natürlich muss man da ganz klar sagen, man hat eine Sachlage vorliegen und man hat Indizien, denen man nachgehen kann, aber dass da jetzt ein türkischer Geheimdienst dahinter steckt oder dass es diese Morde nicht gegeben hat, das ist natürlich völlig Quatsch.
Auf der anderen Seite, wenn man auf den entsprechenden Seiten im Netz unterwegs ist, dann findet man immer sehr schnell Leute, die genau derselben Meinung sind, mit denen man sich austauschen kann und sich gegenseitig bestärken kann. Und irgendetwas anderes nimmt man da nicht mehr zur Kenntnis.
Genau, das ist, wenn man in einer Filterblase letztendlich lebt. Und wir leben alle in Filterblasen, zum Beispiel in sozialen Netzwerken, in denen wir uns bewegen. Aber das Problem ist, in diesen verschwörungstheoretischen rechtsextremen Seiten, da findet man natürlich dann auch Gleichgesinnte. Da gibt es dann eine Bubble von Leuten, die das Gleiche sagen, die dann weitere Infos angeblich haben. Und wenn man sich nur in dieser Filterblase bewegt, dann kann man gar nicht mehr zurück manchmal. Dann ist man da wie in so einer Blase drinnen und da fällt es dann dem einen oder anderen vielleicht auch schwer, wieder in die Demokratie, in den demokratischen Konsens zurückzukehren.
Ich wollte gerade fragen, haben Sie denn im Laufe der vielen Jahre und mit den ganzen Recherchen, die Sie unternommen haben, jemanden getroffen, der mal in dieser Szene richtig drin war und dann auch rausgefunden hat und wieder ein anderes Leben dann begonnen hat oder beginnen konnte?
Ich habe im Laufe der letzten 15 Jahre mit sehr vielen Aussteigern und Aussteigerinnen aus der rechten Szene gesprochen, die sich teilweise auch an mich gewendet haben und einfach auch mal loswerden wollten, was denn da passiert ist und mit mir einen Ansprechpartner hatten, wo sie meinten, da können sie auf Augenhöhe vielleicht auch einfach reden. Und es gibt Leute, die aus der Szene aussteigen und die werden unterstützt auch von verschiedenen Formaten und Vereinen. Und das ist ganz wichtig, diese Leute dann auch zu unterstützen, wenn sie aus der Szene raus wollen.
Wenn wir über die Rechte, die rechtsextreme und rechtsradikale Szene sprechen, wie intensiv sind die eigentlich in den sozialen Medien unterwegs?
Ja, sehr massiv. Im Zuge der Digitalisierung hat sich natürlich auch die rechtsextreme Szene in sozialen Netzwerken breit gemacht. Was wir aber beobachten, ist, dass es sehr viele soziale Netzwerke gibt, die auch massiv menschenverachtende, menschenfeindliche Inhalte löschen. Zum Beispiel Facebook oder auch auf Twitter. Und deswegen sich die rechtsextreme Szene mittlerweile auf anderen Kanälen tummelt, zum Beispiel in Telegram. Das ist so ein Chatprogramm wie WhatsApp.
Ja, also wir haben vorhin festgestellt, also Holocaust-Leugner überlegen sich sehr genau, was sie öffentlich äußern. Was äußern Sie denn in diesen vermeintlich geschützten Chatrooms?
Also da ist alles dabei. Da sind Hitlerbilder, werden da gepostet, Hakenkreuze, da wird der Holocaust geleugnet, da wird aber auch der Mord an Jüdinnen und Juden wird da abgefeiert oder auch der Mord an Walter Lübcke wird da glorifiziert und auch der Täter glorifiziert. Also wenn die Leute sich gefühlt sicher fühlen, wenn sie ihre Telefonnummer verbergen, ihren realen Namen verbergen, dann agieren sie da sehr offen und zeigen, was sie tatsächlich denken. Ja.
Oder möglicherweise bestimmte Dinge werden geleugnet, also Beispiel der Anschlag auf die Synagoge, von dem dann behauptet wird, der könne sogar nie stattgefunden haben.
Genau, das habe ich beobachtet nach dem Attentat in Halle vor der Synagoge. Da wurde dann in der rechten Chatform die Theorie geäußert, dass das Ganze gar nicht stattgefunden hat, weil das schaut alles aus wie nach einem Film. Das ist alles inszeniert, dass diese Frau, die dort erschossen wurde, dass die so schnell umfällt. Das kann alles überhaupt nicht sein. Also da gibt es die wildesten Verschwörungstheorien, die dann gleich die Runde gemacht haben.
Sie haben inzwischen insofern auch Erfahrung mit der Politik gemacht, weil Sie als Experte geladen waren, bei zwei Untersuchungsausschüssen im Zusammenhang mit der NSU-Mordserie. Sie waren im Bundestag, Berlin und in Thüringen, glaube ich.
Im thüringischen Landtag war ich als Sachverständiger geladen und genau ein Gutachten für den Bundestagsuntersuchungsausschuss habe ich mitgeschrieben, ja.
Wie war das dort jeweils?
Ist sehr interessant. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir hat die Arbeit sehr viel Spaß gemacht, mich da intensiv nochmal reinzuarbeiten in diese ganze Geschichte, vor allem in die Unterlagen, die wir haben aus den 1990er Jahren. Das war eine sehr interessante und spannende Erfahrung, die ich da gemacht habe.
Haben Sie da auch die Erfahrung gemacht, dass Politiker, denen man ja gerne so viel Schlechtes nachsagt, auch sehr interessiert und verantwortungsbewusst sich verhalten und arbeiten?
Ja, natürlich. Ich meine, man kann Politiker nicht pauschal als irgendetwas bezeichnen. Das funktioniert nie mit keinem Beruf oder Menschen. Es gibt natürlich Politikerinnen und Politiker, die da in dem NSU-Komplex einfach eine sehr wichtige Rolle spielen, die da Aufklärungsarbeit leisten wollen und da immer noch dahinter sind. Also auch solche Leute habe ich da sehr wohl kennengelernt, ja.
Sie gehen auch an Schulen. Wie groß ist das Interesse von Jugendlichen an diesem Thema?
Das Interesse ist sehr groß. Also ich merke das auch immer bei Veranstaltungen, die ich halte an Schulen und kriege auch die Rückmeldungen von Lehrerinnen und Lehrern, dass die Schüler auch danach sehr viel darüber diskutiert haben, was ich ihnen erzählt habe und was ihnen auch besonders nahe geht. Und man merkt auch, viele Schülerinnen und Schüler, vor allem mit Migrationshintergrund, haben aktuell einfach auch Angst vor der Entwicklung, die gerade in Deutschland stattfindet, vor Diskriminierung, vor Stigmatisierung und so weiter und so fort. Also das Thema ist von Interesse für die Schülerinnen und Schüler.
Das war Ihr Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ja, vielen Dank für die Einladung und fürs Interesse.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.